Laufen kann eine Reise sein. Marathon ist offensichtlich eine Reise ins Unbekannte. Viele Unbekannte sind erlebt, erfahren und durchlitten worden an diesem Wochenende in Berlin. Das wollen wir uns genauer anhören im Bestzeit-Podcast mit Philipp, dem leidenden Flieger, und Ralf Scholz, der sich das Ganze nicht angetan hat. Ja, mein Lieber, was soll ich sagen? Es war auf jeden Fall eine Mega-Woche, ja? Ein Mega-Wochenende, ja, weil Berlin-Marathon, das Ganze drumherum, es ist schon wirklich eine sehr spezielle Community, es ist eine sehr spezielle Woche. Das mit dem 50. weiß ich gar nicht, ob das jetzt so eine große Rolle für unsere Gemeinde so gespielt hat. International war das, glaube ich, extrem wichtig, weil ich habe wahnsinnig viele internationale Leute in Berlin gesehen. Unglaublich viele, die das Merch anhatten, also die Jacken anhatten und so weiter und so weiter. Also das habe ich sonst noch nicht so viel gesehen. Für dich war es auch eine Erfahrung der anderen Art. Ja, wie war es?
Ja. Guten Morgen, Ralf. Schön, dass wir uns wieder sehen. Wir haben uns ja in Berlin nur ganz kurz gesehen, leider, weil am Ende dann bei mir doch die Tage sehr eng getaktet waren. Mir geht's gut. Erstaunlich viel besser, als ich erwartet hatte. Es ist nicht super fluffig, wie ich die Treppen runtergehe, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte, weil das haben wir in der Vergangenheit hier des Häufigeren schon mal besprochen und ich ja auch da ganz ehrlich und unumwunden zugegeben. Ich habe einen riesen Respekt vor Leuten, die 3 Stunden, 4 Stunden oder noch länger laufen, weil ich das in der Vergangenheit ja gar nicht kannte. Und ich dachte mir so, wenn sich das so schlimm anfühlt, wie das, was ich aus der Leistungssportzeit kannte, dann ist das ja echt unerträglich eigentlich. Aber, jetzt muss man eine kleine Einschränkung machen, insofern, ich würde mich in keinster Weise als perfekt vorbereitet bezeichnen für dieses Rennen, weil ich festgestellt habe, mein letzter Lauf, der über 30 Kilometer war, der New York Marathon mit Kai Pflaum im letzten November.
Also im Prinzip waren alle um dich herum, jetzt mal vielleicht nicht deine Staffelpartner, aber alle anderen um dich herum waren deutlich besser vorbereitet.
Deutlich besser vorbereitet, aber jetzt muss man natürlich eine Sache anmerken. Ich glaube, dass es für die Leute, die ernsthaft jetzt auf 4 Stunden beispielsweise laufen, trotzdem hart ist, weil die ja dann an ihrem individuellen Leistungsmaximum trotzdem relativ weit oben operieren. Das kann man natürlich sagen, der Flieger macht seit 1,5 Jahren auch keinen Leistungssport mehr, das ist richtig. Ich bin jetzt ja Freizeitsportler, bin im Amateurbereich jetzt endlich angekommen, aber natürlich kann man jetzt nicht komplett negieren, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. So Ausdauerthemen, die verschwinden jetzt nicht gänzlich. Ich glaube, es wäre noch ein bisschen leichter gewesen, wenn ich doch vielleicht 1-2 Läufe über 30 Kilometer vorher gemacht hätte.
Wenn du einfach 2-3 Läufe mehr gemacht hättest, das hätte schon geholfen.
Ja. Mein Learning dieses Wochenendes war, für Marathonlaufen trainieren, verstehe ich nicht. Man fängt einfach an und hört dann auf, wenn man fertig ist. So, nee, Spaß.
Nein. Also nein, da kommen wir gleich Gast noch zu, ja. Der, ich sage es jetzt schon mal gleich, ja, der sehr viel aus der Kategorie macht das lieber nicht zu Hause, ja, umgesetzt hat. Aber er hat es auf eine sehr spezielle Art und Weise erlebt. Das wird er gleich euch sehr, sehr anschaulich vermitteln. Und es war nicht nur euphorisch und schön, aber es waren viele Teile, die so waren. Also das ist sehr spannend, die Schilderung ist sehr spannend. Und da reden wir ja jetzt auch von einem Top-Leistungssportler.
Ja, natürlich.
Ja. Tatsächlich war es so, dass meine Frau gesagt hat, oh, der Philipp, das ist, glaube ich, richtig schwer, so langsam zu laufen für den. Wie war das denn dann tatsächlich?
Also natürlich habe ich in dem Bereich um 6 Minuten und wir sind am Ende ziemlich genau in 6er Schnitt gelaufen, falls ihr euch jetzt wundert und die Chipzeit anschaut, wir waren erst, glaube ich, offiziell bei 4 Stunden 48 im Ziel, was aber organisatorischen Hintergrund hat, sagen wir mal. Wir hatten bis zum Athlon, also sprich bis kurz vorm Brandenburger Tor, 6:02 oder sowas auf meiner Uhr, glaube ich. Dann mussten wir da aber eine gute halbe Stunde stehen bleiben und warten, bis alle Staffelteilnehmer dorthin gefahren wurden, bis NTV, ja dann, die das ja übernommen haben, wieder live waren, weil dieser Ziellein auf der RTL-Spendenstaffel, der sollte halt im Fernsehen zu sehen sein. So, deswegen.
Ja, und eure Zeit ist ja auch letztlich irrelevant gewesen.
Ne? Egal eigentlich. Ja. Ne? Also es ging ja darum, dass die Leute, die ich begleitet habe, das waren jetzt nicht alles Läufer, die sind dann irgendwie Abschnitte gerannt zwischen 5 und 10 Kilometer roundabout, so immer, die sollten ja eine gute Zeit haben. Das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen. Ich habe mich ja dann total auf die eingestellt, je nachdem, wie die fit waren oder was die auch investieren wollten, wie schnell die laufen wollten. Gab ja durchaus schon ein paar, die dann sich auch von der Stimmung haben anstecken lassen und da richtig geballert sind für ihre Verhältnisse. Genau, da sind wir dann halt gestanden und dann zusammen ins Ziel gelaufen. Und es war nicht also es war nicht so schlimm von den Beinen. Klar, ab 30 habe ich dann schon vor allem die Oberschenkelvorderseite gemerkt. Das habe ich dann schon gemerkt, das ist jetzt irgendwann einfach durch, weil man natürlich viel länger unterwegs ist, weil ich auch viel längere Bodenkontaktzeiten habe. Du bist ja sonst immer sehr schnell über dem Fuß wieder weg. Wenn du vom Vorfuß rennst, jetzt bei 6 Minuten auf dem Kilometer stand ich schon relativ mit dem Fuß gut da. Und klar, ich habe das jetzt auch nicht mit langen Läufen groß vorbereitet. Aber es war bei allem, alles in allem nicht so schlimm. Und wenn ich das hätte alleine laufen müssen, käme es mir wahrscheinlich sehr viel länger vor. Aber dadurch, dass ich ja gefühlt alle 5, 6, 7 Kilometer jemand Neues an meiner Seite hatte, den ich voll quatschen konnte, war das total super für mich.
Also, das ist ja voll in deinem Element, ja, quasi. Ja. Also
dachte ich plötzlich, ohne
Halbmarathon schon. Ohne hohen Puls, ja, einfach mal durchlabern. Genau.
Das ist geil. Also dadurch ist das total. Also das war total schnelllebig, ist total schnell rumgegangen. Es war irgendwie schnell 15 und dann war Halbmarathon schon. Und ich dachte so, wow, manchmal kam mir ein Marathon, den ich in 2 Stunden whatever gerannt bin, viel länger vor, weil du dann auch irgendwann so gelitten hast und weil du viel weniger Einflüsse hattest, die dich abgelenkt haben eigentlich so. Und anderer Aspekt, der auch noch cool war und dazu kam, war ja, ich war ja dann in der Masse drin. Haben wir natürlich offizielles vom Veranstalter natürlich so organisiert bekommen. Nicht, dass es wieder Leute geben, die sich dann beschweren müssen. Das hat ja, um dieses Spendenthema auch in den Medien zu transportieren, mussten wir ein bisschen überlegen, wie bauen wir das auf. Das heißt, das Ziel war, oder so war das dann mit dem Fernsehen abgestimmt, wir lassen die erste Startwelle laufen und nachdem die gesamte erste Startwelle durch ist, starten wir. Natürlich läuft man nicht mit einem Sechserschnitt üblicherweise dort, sondern noch ein paar Startwellen weiter hinten. Aber da war ja die Krux, wie finden sonst uns die Motorräder, die ja auf der Strecke schon gewartet haben praktisch. Du kannst dich ja nicht in so einer Masse drin dann auch gar nicht bewegen richtig mit einem Motorrad. Und deswegen war vor allem bis 15, bis dann uns irgendwann die zweite Welle eingeholt hat, ja, total freies Laufen eigentlich. Und dann ist aber ein Umstand eingetreten, den ich so vorher auch nicht auf dem Schirm hatte. Heutzutage hat ja fast jeder ein Handy dabei, wenn er läuft offensichtlich. Und es gab dann doch 2, 3 Leute, die mich da in dieser Masse entdeckt haben und sehr überrascht waren, was ich da gerade mache, weil ich das im Vorfeld jetzt nicht so groß bekannt gegeben habe, warum ich da bin und dass ich jetzt laufe und überhaupt. Und das hat für sehr viel Freude gesorgt und ich habe dann so alle halbe Kilometer, würde ich mal sagen, auch immer irgendwo ein Selfie machen dürfen. Also es war witzig, es war cool, die Stimmung war geil, Wetter war geil, das hat Bock gemacht und total kurzweiliger Marathon. Und ich habe auch Berlin mal ganz anders erlebt als sonst in der Vergangenheit. Weil du kriegst viel mehr mit von der Strecke, von den Menschen, kannst die Kinder abklatschen und war geil. Also überragender Marathonsonntag einmal mehr. Und wir haben einen Weltrekord, gab's ja. Ich glaube, ein paar Leute werden es ja schon mitbekommen haben. Es gab natürlich keinen sportlichen Weltrekord. In diesem Jahr ist Berlin ja auch immer ein bisschen in der schwierigen Situation, dass nach Olympischen Spielen der Markt an diesen Kalibern, die üblicherweise für sowas in Frage kommen, ein bisschen leergefegt ist. Aber es gab den Teilnehmer-Weltrekord, so muss man sagen. Es ist mit 54.000 noch was gefinischten Teilnehmern der größte Marathon der Geschichte.
Ja, und das hat man auch gespürt, ne, weil die Stadt war so monstervoll. Ich bin ja am Sonntag dann tatsächlich während des Rennens nach Frankfurt gefahren, weil ich arbeiten musste. Und bin vorher halt noch so ein bisschen durch die Stadt, weil dahin fahren und so weiter. Das war schon anders tatsächlich als die Jahre davor, weil sehr viel mehr Leute auch Samstag, überall wurde ja gelaufen, ja. Vielleicht hat der ein oder andere auch noch zu viel gemacht, aber es war schon speziell, ne. Und bevor wir jetzt diese sehr besondere Reise mit Marc zusammen mit euch rekapitulieren.
Ja. Starten wir mit einem Tipp für Regeneration, würde ich sagen, oder?
Ja, genau, mit der Regeneration, ne. Weil was ist jetzt wichtiger? Ja, also jetzt nicht mehr Kohlenhydrate, sondern jetzt müsst ihr sehen, dass die kaputten Strukturen, ja, die ihr durch zu lange Bodenkontaktzeiten, durch viel zu lange Rumrennen, macht das nicht, ja, wieder aufbaut. Das heißt, unser Partner ESN hat da fantastische Produkte, die vor allen Dingen eben auch auf dieser Eiweißbasis, und da geht es in der Regeneration vor allen Dingen drum, ja, hervorragend unterwegs sind und euch wirklich helfen können. Auch jetzt noch, ja, wenn der Schmerz so langsam wieder nachlässt beim Treppe rückwärts runterlaufen, extrem helfen
können. Absolut. Also jetzt gerade die geschädigten Marathonbeine pflegen und wieder sozusagen wiederbeleben, das ist maßgeblich abhängig davon, wie viel Protein ihr zuführt. Also achtet bitte gerade gerade in dieser Woche vermehrt nochmal drauf, bei jeder Mahlzeit am besten eine Proteinquelle hinzuzufügen. Und was ich auch zum Beispiel privat ganz gerne mache, vorm Schlafen gehen zum Beispiel noch einen Proteinshake trinken, weil das wirkt dann halt auch über Nacht nochmal nach. Also praktisch drei Mahlzeiten mit, weiß nicht, Magerquark, mit einem bisschen Fisch, mit was auch immer ihr euch da aussucht, unbedingt drauf achten und dann am besten vorm Schlafen gehen nochmal so einen Proteinshake trinken. Wirkt Wunder und verkürzt auf jeden Fall das Leiden beim Treppen runtersteigen. Und genau, dafür haben wir ESN als Partner. Das steht für Elite Sports Nutrition und ist die Nummer 1 in Deutschland im Bereich Proteine. Das ist unser Tipp, euch da mal umzuschauen in unserer Favorite-Auswahl. Die findet ihr auf www.esn.com/bestzeit. Und mit dem Code BESTZEIT bekommt ihr mindestens immer 10%, aber grundsätzlich immer den maximalen Rabatt. Es gibt nämlich immer wieder Aktionen, wo es da on top noch ein paar mehr Prozente gibt. Schaut da unbedingt vorbei, www.esn.com/bestzeit.
Ja, und wenn ihr schon eine kleine Planung machen wollt und Bock habt, ja, so weit ist nicht mehr bis Weihnachten, ja, und was kommt nach Weihnachten? Richtig, die Silvesterläufe. Ja, haben wir natürlich für euch auch noch einen heißen Tipp mit unserem zweiten Partner für diese Folge, nämlich mit Olymp. Ja, ihr wisst, jetzt ist so die Laufzeit mal kurz vorbei. Jetzt können zumindest ein Großteil der Männer mal wieder was anderes anziehen. Nein, ihr müsst nicht den Sweater anziehen. Ihr könnt auch ein gescheites Hemd anziehen. Und da gibt's bei Olymp sehr, sehr gute Sachen. Und die sind vor allen Dingen so, dass sie erstens geil aussehen, zweitens super auf der Haut sind und drittens, ja, liebe Männer, die sind nicht so, dass man die andauernd bügeln muss. Ja, die kann man nämlich sehr easy waschen und dann einfach vernünftig aufhängen und anziehen und es ist einfach großartig. Und wenn ihr da noch Bock habt, dann könnt ihr auch noch den Silvesterlauf mitmachen. Den gibt es dann in Bietigheim.
So ist es. Also zunächst mal bekommt ihr mit dem Rabattcode BESTZEIT10 im Olymp-Shop, also einfach auf olymp.com gehen, steht natürlich auch bei uns verlinkt in den Shownotes, bekommt ihr 10% auf alles, was ihr dort findet, zum Beispiel eben auch auf das 24/7 Shirt. Und Ralf hat schon angeteasert, da wird eine ganz besondere Aktion geplant dieses Jahr für den Bietigheimer Silvesterlauf. Ihr bekommt alle, die sich unter dem Olymp-Team anmelden. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr bei eine E-Mail schreibt an silvesterlauf2024@olymp.com. Ja, werden wir auch nochmal auch in den Shownotes nochmal reinschreiben, damit ihr das schnell finden könnt. Wenn ihr euch so anmeldet, bekommt ihr ein 24/7-Jersey-Hemd geschenkt, indem ihr dann auch angehalten seid, dort mitzulaufen. Da werden hoffentlich ganz, ganz viele mitlaufen. Wir haben schon von einigen gehört, die dort am Start sein werden. Ihr bekommt auch die Startgebühren übernommen und ich glaube, das wird eine sehr, sehr coole Laufparty zum Abschluss des Jahres. Also schaut da mal gerne vorbei bei uns in den Shownotes und auf olymp.com bekommt ihr 10% Community-Rabatt auf alle Produkte.
Ja, und dann fangen wir mal mit den rekapitulierenden Reisen an. Ja, also Marc kommt jetzt gleich. Das ist ganz spannend, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber wir hatten ja letzte Woche auch Carina und Tom, die auch gefeiert wurden in unseren Special-Folgen von euch zu Hause, von unserer Community, weil ihr habt gesagt, ah, endlich mal normale Läufe. Ja, ich verstehe, was ihr sagen wollt. Endlich mal normale Menschen, aber die haben trotzdem einen Kink. Sie sind Marathon gelaufen, warum auch immer, ja. Und zwar die beide ja nicht zum ersten Mal. Carina ist ganz knapp an unter 4 Stunden, ich will nicht sagen gescheitert, sondern ist ganz knapp drüber geblieben.
Aber
einfach.
Bei Carina, ja, hat halt auch Felix und mir als ihre Coaches eher mitgegeben, sie würde gern so eine Traumzeit, wäre 4 Stunden. Hätte sie uns gesagt, sie würde gern 3,59 laufen, hätten wir sie auch auf 3,59 vorbereitet. Aber ja, jetzt ist ja, natürlich 4 ja, Stunden, ja. 4 Stunden, 0,0 und 28 Sekunden geworden. Das ist natürlich, ja.
Also du würdest jetzt sagen Punktlandung, ja, als Coach, ja?
Natürlich.
Ja, das positive Sehen Punktlandung, genau. Ja. Ja, und sie hatte auch eine Reise, ja, schaut nochmal da in ihren Social-Aktivitäten. Sie hat das auch sehr plastisch geschildert, wie es so nachher ging, ne? So Koffer stehen lassen, der muss nicht mit die Treppe hoch, ja, lass den erstmal da stehen, den nimmt schon irgendjemand mit. Und Tom hat das natürlich fantastisch umgesetzt in seiner besonderen Spielart, die ja bei Instagram auch sehr, sehr erfolgreich war, in Form der Augsburger Puppenkiste. Lohnt sich also unbedingt nochmal reinzuschauen und ich glaube, die hatten beide trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit. Die hatte Marc Tortell auch und ja, was soll ich sagen, ich hatte Marc ja getroffen kurz vor der Stadioneröffnung in Dresden. Ein sehr guter Junge, was die Mittelstrecken angeht, ist in diesem Jahr 1,46 über 800 gelaufen, ist 3,36 über 1500 gelaufen. Das sind jetzt so die, ne, diese Zahlen, die wir uns so lässig zuwerfen. Ja, aber wenn ihr mal reinschaut, der ist wirklich in Deutschland relativ vorne unterwegs. Aber der macht noch sehr viel mehr. Ja, der ist mit mannigfaltigen Aktivitäten unterwegs, ein Mann mit einer hohen Kreativität, mit tollen Ideen, der eine ganz neue Reise vor sich hat in den nächsten Wochen und Monaten und eine große Veränderung in seinem Leben vollziehen wird. Und das hat nichts mit dem Marathon zu tun. Und am Ende wird er auch noch etwas sagen, wo ich zusammengebrochen bin. Das hat dann wieder mit Marathon zu tun, aber ihr könnt euch darauf freuen. Hier kommt Marc Tortell.
Ja, und da ist unser Gast der heutigen Folge schon da. Der sieht auf jeden Fall frischer aus als Ralf und ich, würde ich mal sagen. Und ob das, obwohl er am Wochenende seinen ersten Marathon gelaufen ist, wie es dazu kam, werden wir auf jeden Fall auch mal mit ihm sprechen. Das war nämlich noch nicht im Streckenportfolio enthalten. Ja, Marc Tortell, herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen, wie geht's dir?
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ob ich frischer aussehe als ihr, das wage ich zu bezweifeln. Das sehen die Zuschauer jetzt zwar gerade nicht, aber ja, so frisch fühle ich die Beine tatsächlich auch gar nicht mehr an. Aber ansonsten geht's mir bestens. Jetzt erstmal wieder ausgeschlafen und das bewirkt schon so halbe Wunder. Also ich konnte heute Morgen aufstehen, ohne wieder ins Bett zurückzufallen, was schon mal ganz gut war.
Also erstmal bist du ja ungefähr halb so alt wie Philipp, ja? Also solltest du zu jedem Zeitpunkt und zu jeder Tages- und Nachtzeit auf jeden Fall frischer aussehen als wir, sonst ist es echt doof. Aber jetzt musst du ja mal. Wir haben das schon ganz kurz gesagt, ja, du bist ja in der Kategorie Don't do this at home, also im oberen Auslag, ja, also da, wo man sagt, das auf gar keinen Fall, ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, am Wochenende mal eben Marathon zu laufen?
Tatsächlich war es relativ spontan. Grundsätzlich die Kategorie Don't Do This at Home, die gefällt mir per se eigentlich schon immer ganz gut. aber ich wurde tatsächlich von Adidas angefragt, von Adidas Berlin, und die haben gefragt, ob ich Lust hätte auf eine Kooperation beim Marathon. Und da meine Track-Saison eh vorbei war, habe ich mir einfach mal gedacht, warum nicht? So eine Freundin von mir hatte das letztes Jahr schon gemacht und hat da echt viel Positives berichtet. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so, das muss schon irgendwie gehen, irgendwie kommt man ins Ziel. Habe mir da auch gar nicht so viel weiter Gedanken gemacht, bis vielleicht so die Woche vorher. Ich bin nämlich direkt aus der Off-Season gekommen. Ich habe einen einzigen 30-Kilometer-Lauf gemacht und das war 3 Tage nach meinem letzten Wettkampf. Da war ich auch noch recht fit so. Der lief auch ganz gut, das war so 3,33er Schnitt.
Das ist ja schon sehr, sehr schnell.
Das ist ja schon, also
liebe Gemeinde,
also, zu Hause, also direkt schon viele
macht
Fragen
alles
dazu,
Mögliche, aber, genau, macht alles Mögliche, aber das definitiv ja nicht.
Ja, also ich sag mal, so, wenn man halt so aus einer richtig guten Shape kommt, oder zumindest für mich jetzt persönlich gute Shape, dann ist es ja noch irgendwo so möglich, vor allen Dingen relativ ausgeruht, das ist jetzt nicht aus einer 160-Kilometer-Woche raus so. Das Ding war, danach bin ich im Urlaub gewesen, eine Woche habe ich gar nicht trainiert und dann so ein paar so 6 bis 10 Kilometer Läufe in der darauffolgenden Woche und dann stand das Wochenende, also die Woche vom Marathon schon an und ich bin am Montag nochmal eine 25 gelaufen und ich hatte so dermaßen Muskelkater danach und ich dachte mir, ach du Scheiße, Alter, also, das geht nicht gut, der war auch übelst lang, aber zum Glück hat alles dann doch einigermaßen gut hingehauen.
Also ich muss hier mal direkt hier einhaken, weil du ein paar Sachen gesagt hast, wo ich direkt dachte, okay, wow. Es gibt ja viele Wege, die zum Ziel führen. Ich habe früher nicht so gut wie du, um Gottes Willen, aber natürlich auch mal ein paar 1500er gemacht. Das war meistens eher Abfallprodukt vom 5000 Meter Training. Ich kenne aber natürlich von da auch noch Leute, Florian Ort und Co., mit denen man im Trainingslager war. Die waren jetzt per se jetzt nicht so gerne dafür zu haben, wenn ich irgendwie in früher ein Chair wäre, gesagt habe, Mensch du, bei mir steht ein 30er an, laufen wir den zusammen. Dann war der meistens so, lass uns bis 20 drüber reden und dann hole ich mir ein kühles Getränk und warte, bis du fertig bist. Deswegen bin ich da schon mal hellhörig geworden. Offseason, das dachte ich mir schon, also erstmal schön aus der Offseason kommen, dann aber einfach casual eine 30-Kilometer-Lauf in 3,30 gelaufen. Kenne ich jetzt nicht so viele Mittelstreckler, die das machen oder auch überhaupt machen können, muss ich sagen. Das müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, generell nachher noch über deine Trainingsphilosophie sprechen. Und ich habe mich wiedererkannt in dem Thema, ich kann wieder aufstehen, ohne dass ich direkt ins Bett zurückfalle. So war das nämlich auch bei meinem ersten Marathon, obwohl ich den dann damals schon ordentlich vorbereitet hatte. Das ist, glaube ich, irgendwie ganz normal. Ja, krass. Also du hast ja auch Wir werden natürlich Marks Insta-Profil logischerweise hier in den Shownotes verlinken. Folgt dem gerne, der macht sehr, sehr geilen Lauf-Content. Und du hast ja auch gerade zum Berlin-Marathon oder actually im Berlin-Marathon super viel auch noch gefilmt und parallel bist du ja auch nicht ganz langsam gelaufen. Was war denn deine Endzeit?
Endzeit war 2:27:24, glaube ich.
Also für einfach mal so ist das schon ziemlich crazy.
Ja, es war auch eigentlich gar nicht geplant. tatsächlich wollte ich so Richtung 2:40, 2:45 angehen.
Kann man sich mal so um 10, 20 Minuten so ein bisschen ja. Pace vertun, ne?
für die Läufer, die, also unter den Zuhörern, die mich kennen, die wundert das wahrscheinlich eher weniger. Ich bin mit einem Kumpel zusammengelaufen, Romain heißt der, und der, für den, der ist ganz normal im Training. Der hat tatsächlich eine 160 Kilometer Woche gemacht. Und für ihn war das halt einfach dann sein Longrun. Und dann war halt die Angabe, die Vorgabe, ja, 3:50, 3:45. Und ich dachte, ja, perfekt, so, der wird schon nicht überpacen, das ist sein normales Training. Dann standen wir aber in der ersten Reihe hinter der Elite. Und ja, dann sind die Leute hinter uns halt losgerannt, wie so Wahnsinnige, wie so bei so einem, wie so bei so einem Bulls Race. Und wir dachten, okay, wenn wir jetzt hier nicht so mindestens 3:10 den ersten Kilometer anlaufen, dann werden wir komplett überrollt. Im Endeffekt war der dann 3:30, aber ja, er hauptsächlich, und dann muss ich mich jetzt mal kurz in Schutz nehmen, weil das glaubt mir sonst keiner, war dann die ganze Zeit so, ja, fühlt sich doch eigentlich ganz gut an, lass doch so weiterlaufen. So kam das dann ein bisschen zustande. Aber ich habe den Preis, bezahlt, aber wohl wissentlich auch vorher schon.
Also ich glaube dir natürlich kein Wort, dass du du in die Pace reingetrieben wurdest. Ja, tatsächlich, ihr Lieben, wenn ihr euch die kleine Insta-Video-Geschichte nochmal angeschaut von Marc, erkennt man eine Komplett-Euphorisierung auf den ersten Metern. Und es wundert mich gerade stark, dass der nicht unter 3 war, der erste Kilometer. So sehe ich das eher in deinen Augen und wie du da losrennst. Das war anders als ein 15-Meter-Rennen loszurennen? Einfach so vom... Was da passiert? War das erste Mal, dass du so einen großen Straßenlauf gemacht hast?
Ja, total. Also ich bin mal 10er oder so auf der Straße gelaufen oder auch 5 Kilometer jetzt früher dieses Jahr auf der Straße. Aber also das ist absolut unvergleichbar gewesen. Also muss ich auch sagen, das ist per se eins, glaube ich, der, oder wenn ich das spaßigste Rennen war, was ich jemals gemacht habe. Also von der Crowd, so, es gab keine 50 Meter, wo ja keiner stand. Und das war, hat man am Start schon direkt gemerkt. Also alle Leute waren super hyped und hat schon sehr, sehr Laune gemacht, auch vor dem Start schon. So. Also man, dieses Gefühl, was man da auch auf dem Video dann erkennt, das hat sich ja schon so ein bisschen vorher aufgebaut. Aber richtig, richtig cool.
Das ist spannend, weil wir hatten vor 2 Wochen oder was, als Jakob Ingebrigtsen sehr spontan seinen Halbmarathon da gelaufen ist in Kopenhagen, hatten wir also generell das Thema ein bisschen so aufgemacht. Jemand, der jetzt, gut, den würde ich jetzt gar nicht unbedingt nur per se als Mittelstreckler bezeichnen, der hat natürlich schon ein relativ großes Spektrum, kann super 5 laufen, kann auch natürlich 10 Kilometer super laufen, Cross-EM weiß nicht wie oft schon gewonnen. Nichtsdestotrotz, Halbmarathon hat er dann offensichtlich auch gemerkt, der hat das natürlich ein bisschen ernster genommen als du. Du hast ja gesagt, das ist auch ein Fun-Ding und es ist dann eher schneller geworden als geplant. Du wolltest es ja eigentlich so ein bisschen erleben und genießen. Der hat das ja schon ernst genommen in Kopenhagen, hat dann aber festgestellt, so ganz aus dem Ärmel schütteln ist doch nicht, ist dann doch ein bisschen lang hinten raus. Trotzdem ungewöhnlich, dass man sich das so, also wie gesagt, nicht traut im Sinne von, also, oder macht einfach. Ich kenne jetzt nicht so viele Mittelstreckler, die sagen, komm, da habe ich jetzt einfach mal Bock drauf. Und es ist ja erstmal geil, mit so einer Offenheit, wie du das jetzt hattest, da ranzugehen, was dich ja offensichtlich auch geflasht hat. Jetzt bist du ja wirklich noch jung, also du hast ja noch super viel auf der Bahn vor dir, aber würdest du jetzt für dich, weiß ich nicht, also falls du das, du musst jetzt nicht jedes Detail deiner Karriereplanung hier teilen, aber siehst du dich bei Olympischen Spielen primär auf der Bahn oder, sag ich mal, schließt du kategorisch nicht zwangsläufig aus, dass man irgendwann später auch andere Strecken läuft?
Also grundsätzlich, ich meine, so, ich sehe zwar, ich glaube, ich sehe jünger aus, als ich bin. Ich bin ja jetzt auch schon 26 oder schon, wenn man sagen
kann. Ach, du liebe Sie. Ab sofort sagst du sieht und zwar zu uns beiden.
Also, ey, mit 26, ja, da hast du noch 15 Jahre Karriere vor dir.
Ey. Ja,
weiß ich. Mit den Schuhen und allem drum und dran. Ey. Elliot ist 45 gefühlt, wenn man mal sein echtes Alter nimmt. Also, da hast du ja wahrscheinlich 20 Jahre fast noch vor dir. Also.
Ja, gut. Aber ob ich das so lange Profisport aushalte, weiß ich nicht. Grundsätzlich... Also, per se sehe ich mich, habe ich mich beziehungsweise bis jetzt nicht auf der Straße gesehen. Ich glaube, so gerade im Jugendbereich hatte ich schon so eine Prädisposition für Ausdauertalent, also dass so ein Training, Schwellentraining und so, dass sowas gut anschlägt. Bei mir war es aber so, dass ich eigentlich so in den letzten, also ausgenommen letztes Jahr oder beziehungsweise letzte Saison, immer verletzt war und das halt mega gelitten hat und ich deshalb auch dann trainingstechnisch da einfach anders vorgehen musste, dass ich sehr viel, sehr intensiv dann immer gemacht habe, um in wenig Zeit möglichst schnell zu werden, um dann für das Saison-Highlight noch fit zu sein. Und ich glaube, da hat so diese Ausdauer, die man sich über die Jahre auch so ein bisschen erarbeitet, sehr gelitten. Ich glaube, also dass der Marathon jetzt so mehr oder weniger unvorbereitet so, ich sag mal, gut war. Ich meine, 2,27 jetzt keine gute Männerzeit, aber so war schon ordentlich, glaube ich. Hat mich selber ein bisschen gewundert. Ich glaube aber, dass ich mich eher nicht da sehe. Aber mal gucken, wie es so läuft. Ich glaube, ich würde gerne mich auf 5 verbessern. Und ich glaube, dass so zwangsläufig auch eine Verbesserung über 1500 Meter dann ja einfach zustande kommt, weil mit einem besseren Ausdauerniveau, ich glaube, schnelligkeitsmäßig macht man dann nicht mehr viel gut. Aber ja, das ist so ein bisschen das Ziel. Aber ob ich bis 2028 überhaupt so den Anspruch habe, bei Olympischen Spielen teilzunehmen, weiß ich auch nicht, weil ich, glaube ich, irgendwann so berufliche Perspektive irgendwie dann vorziehe und ja, es macht mir, ich liebe Laufen, es macht mir mega viel Spaß, aber ich glaube, man muss dann auch irgendwann schauen, so, es gibt auch andere Sachen.
Also dieses Gehen, das er immer noch Ballern total geil findet, hat Philipp ja auch nie verloren. Ja, also zumindest die Erinnerung daran, die Fitness dafür, aber genau, die Erinnerung daran, dass das total toll ja, war, ja, die ist halt noch schon sehr ausgeprägt. Also
auch das, als Marathonläufer, genau, muss ich sagen. Also wenn du an die geilen Sachen denkst, ja, 10x400 oder so, in 5000 Meter High Shape und so und die damals so 59-60 machen zu können, oh, das war schon geil. Das hat schon, das war der Fun-Faktor schon ziemlich hoch, muss ich sagen.
Das ist Schmerzfaktor, so, das ist kein Fun-Faktor, ihr verwechselt
das. Nee, das ist, also das gehört auch dazu, das ist natürlich schon auch mit Laktaten anders so, aber das ist gar nicht mit Marathontraining zu vergleichen. Es ist dann trotzdem noch kurz genug, dass es zwar natürlich anstrengend ist, aber irgendwie auf so eine geile Art und Weise. Laktat ist irgendwie, das ist dann noch kurz genug, dass man da immer drüber hinwegkommt und in der Pause irgendwie Bock hat, noch einen zu machen, sag ich mal. Wenn es jetzt nicht 25 Stück sind, das ist dann auch wieder, da denke ich mir auch, Gott im Himmel. Aber ja. Marathon ist natürlich eine ganz andere Schinderei später, wo du einfach alles so krass vorermüdet machst. Und das war halt auf der Bahn, zumindest in der Hochsaison ja nicht. Also, ich meine, dann rennst du keine wahnsinnig hohen Kilometer mehr und hast halt auch einfach so eine, wenn du im Frühjahr und im Winter die Sachen richtig gemacht hast, auch irgendwie eine geile aerobe Basis, um so Sachen zu ballern. Das war schon eine geile Zeit auf jeden Fall. Also würde ich gerne immer wieder machen, aber logischerweise irgendwann der Zahn der Zeit nagt ja dann und irgendwann musste ich mir ja dann damals auch eingestehen, für damals, was musste man da laufen, für London, Rio hätte es wahrscheinlich auch 13, 18 bringen müssen und da musste ja eher ein bisschen besser drauf sein, um die auch irgendwie abzurufen. Für die heutige Zeit lächerlich, wenn man guckt, was heute Quali-Zeiten sind, aber trotzdem musste ich mir damals dann eingestehen, mit einer 3,43 und einer 7,52 wird es schwer, da glaube ich, in diese Dimensionen vorzustoßen. Deswegen gab es da nicht so viele andere Optionen irgendwann, die man noch nutzen konnte. Weil du vorher schon gesagt hast, 160 Kilometer, auch bei deinem Kollegen, mit dem du gerannt bist, dem Romain, klang jetzt erstmal so, als ob du so erzählst, ob das ganz normal ist. Auch das würde ich nämlich jetzt gerne einhaken, wie dein 15-Meter-Training ein bisschen aussieht, weil auch hier, ich kenne Leute, mit denen ich viel trainiert habe und ich glaube Florian Ort, ja, also der ist gerne, der war ja nicht, der hat in München studiert, der war nicht immer in Regensburg vor Ort, aber der war immer in den Trainingslager mit dabei und der hat immer sehr gern St. Moritz, Portugal und so weiter immer dann mit mir trainiert, weil er gesagt hat, das ist die Zeit, wo ich leicht mit jemandem zusammen trainieren kann und leicht Kilometer machen kann. Und wir haben so gegenseitig von unseren Stärken profitiert, also ich natürlich eher ausdauerlastig und eher mit dem Speed. Läufst du 160 Kilometer in so Herbst- bis Frühjahrzeiten? Das wäre schon für einen 15-Meter-Läufer sehr, sehr, sehr solide eigentlich, oder?
Ja, nee, glaube ich absolut gar nicht. Also so, das habe ich eben so überspitzt gesagt. Und wie gesagt, er, also mein Kumpel da, der hat so ein Trainingsmodell. Ich finde es witzig, dass du das auch eben angesprochen hast mit dem Ballern und Laktat, weil da sehe ich mich halt 100% auch. Aber du wirst dann auch sicher wissen, ich meine, als 5000-Meter-Läufer ist vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber man kann halt nicht von allem viel machen. Also man kann nicht viel Quantität, viel Qualität machen. Und,
das ist immer ein Trade-off, ne?
Richtig. Und ich glaube, meine Stärke, also so meine größte Stärke mittlerweile ist wahrscheinlich so Laktatverträglichkeit. Also ich glaube, bei den deutschen Meisterschaften habe ich so mit bei den 15er Meter Feld eigentlich immer so am höchsten Laktat, so 22 bis 24 irgendwie.
Wow, das ist sehr.
Das ist krank, ja.
Ja. Und das macht mir auch am meisten Spaß, aber daher, also letzte Vorbereitung habe ich so um die 110 bis 120 Kilometer gemacht, was schon sehr, sehr viel für mich war. Genau, bin leider in Kenia richtig krank geworden, musste da auch ins Krankenhaus. Und das hat die ganze Vorbereitung so ein bisschen geschrottet dann im Hinblick auf die Hallensaison. Aber ja, das war so der Standard da. Hab mich eigentlich auch echt wohl damit gefühlt. Aber im Sommer komme ich da gar nicht ran. Also da jetzt während der Wettkampfphase habe ich, glaube ich, nie mehr als 80 Kilometer gemacht.
Aber das ist so ähnlich wie ich früher eigentlich auch. Also muss ich sagen, im Sommer vielleicht 100 als 5000 Meter Läufer oder so. Ja. Da machst du ja einmal am Tag irgendwie gefühlt oder vielleicht zwei kurze Dauerläufe maximal irgendwie.
Und ja, genau. Ja, aber so sieht mein Training eigentlich aus. Also wie gesagt, es ist mehr, glaube ich, qualitativ hochwertig als quantitativ. Grundsätzlich ist aber trotzdem, ich meine, die Vorbereitung ist ja für alle mehr oder weniger gleich. Man hat viele so Basiskilometer dann auch damit drin.
Ja.
Dann ja im Zone 2 Bereich einiges und ich, also in einem Oktober werde ich jetzt nicht über, weiß ich, 10 Laktat wahrscheinlich gehen, also das ist ja so klassisch bei klassischer Vorbereitung wie bei allen.
Weil du vorher 5000 angesprochen hast, entweder ist es mir durchgerutscht, als ich mir vorhin noch mal kurz dich bei World Athletics angeschaut habe, oder du bist noch nie einen ernsthaften 5000er gelaufen, was aber interessant ist, denn mit einer 800 auf 1,46, glaube ich, und 3,36, beides übrigens aus der Saison, und auch schon einer sehr guten 3, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall besser war es meine schon, ich glaube 7,50 oder sowas.
Ja, genau.
Ist ja eigentlich schon jetzt nicht ganz abwegig, mal so ein bisschen zu kalkulieren, was könnte da über 5000 möglich sein? Gibt's, also ist nächste Saison mal geplant, eine 5 vielleicht ernsthafter in Angriff zu nehmen sozusagen?
Grundsätzlich ist das eigentlich schon seit 3 Jahren geplant. ja, aber mal schauen, ob es dieses Jahr klappt oder das kommende. Ich werde tatsächlich nach Madrid ziehen in 2 Wochen, also Mitte Oktober. Und werde mich
guter Zeitpunkt auf jeden Fall auch mal, um umzuziehen nach Madrid.
Ja, also
wettertechnisch auch nicht zuletzt.
Eben habe ich mir auch gedacht, so ich bin absoluter Sommermensch und
ich auch.
Ja. nee, aber genau da werde ich mich dann anschließen und ich habe bislang eigentlich fast immer alleine trainiert, also außerhalb der Trainingslagern. Aber ich bin eigentlich jemand, der extrem gerne in Gruppen trainiert. Das hat sich einfach nur nie richtig ergeben. Von daher denke ich, dass auch so gerade längere Sachen mir da ein bisschen einfacher fallen werden. Und grundsätzlich ist der Plan weiterhin, dass ich auch nächstes Jahr mal eine 5000 laufe. Wie gesagt, war zum Beispiel dieses Jahr auch, aber es ergibt sich einfach irgendwie nie, weil wenn man dann so in Peak Shape ist, dann läuft man halt 1500 und eine 5000. Ich erinnere mich damals noch an die 3000, die ich gelaufen bin. Das war, ich glaube, 2021. Die 7 Minuten 50, die waren also auch eigentlich echt gut. Aber das hat mich, also danach war meine Saison eigentlich fertig. Ich habe danach noch 2 Rennen gemacht und ich war so leer. Und ich glaube, ohne so eine richtig gute Basis will ich mir nicht mitten in der Saison die 5000 antun. Aber Zielstellung auf jeden Fall, ja.
Also erstmal hast du jetzt ja eine Marathon-Erfahrung. Ja, da ist ja 5000 schnell auf dem Pillepalle. Ja, du musst dir nur immer wieder das Gefühl zurückholen der ersten Meter bis zur Siegessäule, ja, oder sagen wir noch bis zur Friedrichstraße, weil da ging es dir ja noch sehr, sehr gut, ja. Und dann läuft es schon wie von ganz alleine, weil dann bist du schon längst im Ziel bei 5000, ja, und zwar längst im Ziel, ja. Klar, du musst ja viel schneller laufen, aber es wird schon passen irgendwie. Tatsächlich, Marc, hatten wir uns ja in Dresden zufällig getroffen beim Frühstück und hatten da ja schon ein bisschen gesprochen. Die beiden anderen Jungs wussten ja gar nicht, wer ich war. Und haben ja schon Sachen erzählt, die sie besser nicht erzählt hätten. Ich habe die schon allen anderen erzählt. Nein. Aber da hast du ja schon gesagt, okay, ich gehe nach Madrid und will einfach mein Leben ein bisschen verändern. Dazu muss man natürlich wissen, dass du ja halb Spanier bist. Das heißt, du gehst nicht irgendwo hin, kannst die Sprache nicht und so weiter, sondern das ist ja auch eine Veränderung, die jetzt dein persönliches Umfeld logischerweise angeht, aber auch mit einer Perspektive, was Job angeht. Sag mal, was du machst und wohin die Reise gehen soll.
Genau, also ich habe zwei abgeschlossene Studiengänge, einmal International Business und einmal Kommunikationsdesign. International Business hat mir damals aber gar nicht getaugt, deshalb bin ich dann mehr so in den kreativen Bereich danach gegangen. Da arbeite ich auch aktuell, ich mache Freelance Creative Direction und so ein bisschen Video, Post-Production, diese Sachen, so ein bisschen 3D-Zeug mit einem Kumpel zusammen. Und das bietet sich eigentlich an, weil ich vor allen Dingen in der Post-Production relativ viel remote auch machen kann. Und wie du schon gesagt hast, so aus Madrid oder auch bezogen auf Madrid, ich spreche halt schon ganz gutes Spanisch, das ist noch nicht perfekt, aber deshalb bin ich auch unter anderem da. Genau, und denke auch, dass da sich das ein oder andere finden wird, beruflich gesehen. Ja, ansonsten, ich habe immer so mehrere kleinere Projekte am Laufen und das sind auch oft, also zum Beispiel mit dem Verein, den ich da mitgegründet habe, Athletics Team Carbon heißt das, da hatte ich auch mal so eine Merchandise-Kollektion gemacht, solche Sachen und sowas in die Richtung habe ich auch eigentlich immer in irgendeiner Form, weil ich jemand bin, der extrem schnell gelangweilt ist. genau, aber deshalb genau, mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, dass mir langweilig werden könnte in Madrid oder dass auch da beruflich irgendwie Probleme geben könnte. Aber ja, das ist so ein bisschen die Laufrichtung.
Ja, spannend total. Übrigens auch ein Beispiel dafür, was wir hier im Podcast auch häufiger schon teilweise mit Gästen, teilweise ohne Gäste thematisiert haben, Sportförderung und auch wie hart es am Ende ist, irgendwie als ja, quasi Profisportler, der aber jetzt nicht von Brands ausschließlich dafür bezahlt wird, das zu machen, wie schwer es teilweise ist, in Deutschland über die Runden zu kommen. Wie sieht das bei dir aus, also wenn du das teilen magst? Wie war das in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal? Bist du jemand gewesen, der klassisch irgendwie alle Kaderstufen durchlaufen hat, sprich C-Kader, B-Kader und so weiter und so fort? Ganz offensichtlich bist du ja nicht bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, aber wie war das für dich? Also klar, zwei abgeschlossene Studiengänge, erstmal Respekt, soweit habe ich es nie geschafft. Bei mir war nach einem dann Schluss, dann okay, aber ich probiere es doch nochmal irgendwie mir diese Fähre, das war auch so ein Ding. Also ich habe dann gesagt, jetzt probiere es noch einmal 4 Jahre und wenn nicht, dann hätte ich nach Rio auch sonst gesagt, das war jetzt eine geile Zeit, aber das muss ich dann auch schauen, dass es irgendwie weitergeht. Wie ist das bei dir gewesen? Also du hast Abi wahrscheinlich gemacht, ja, und dann hast du geschafft, dich relativ schnell selber irgendwie zu finanzieren. Waren die Vereine, die du vielleicht auch zuvor schon hattest, irgendwie in der Lage, dich zu unterstützen, Sporthilfe und so weiter, gab es das alles?
Nee, es war grundsätzlich so, dass ich direkt nach dem Abi, also mein erstes Studium war ein duales Studium und so habe ich halt parallel dann einfach auch Geld verdient, einfach mit der Arbeit oder dem Studium. Es waren immer so 3 Monatsblöcke halt Vollzeitarbeit. Und 3 einfach Studium. Genau, und dann bin ich aber auch, also ich war anfänglich in den Kadern auch immer drin, C-Kader, glaube ich, war das damals noch. Genau, irgendwann war es aber dann so, als wie ich schon berichtet habe, dass ich mich dann relativ viel verletzt habe. Und dann war ich zwar bei deutschen Meisterschaften immer relativ weit vorne dabei, aber es kam immer zu spät für international, irgendwie U20, U23. Meisterschaften und dann hat es halt für die Kadersituation meistens einfach nicht hingehauen. Zwischenzeitlich war ich dann auch nochmal in der Sportförderung drin. Ja, aber so Polizei oder Bundeswehr war für mich eigentlich, also Bundeswehr, gut, grundsätzlich glaube ich, ein super Konzept, wenn man da ja, es da reinschafft, aber Polizei mich dann über den Sport hinaus dann dafür zu verpflichten, das habe ich bei mir einfach gar nicht gesehen, weil ich nicht jemand bin, der, glaube ich, da so super gut reinpassen würde.
Ja. Da ist die Kategorie Don't do this at home auf der anderen Seite der Klientel zu Hause, nicht auf der Seite, die die Uniform anhat. Ja.
Genau, so wollte ich jetzt nicht ausdrücken.
Nee, aber kreative, also du hast ja offensichtlich einen hohen kreativen Schatz in dir. Das ist ja einfach nicht die Reise, wo es dahin geht, ne? Sondern da ist eine ganz andere Reise. Ja? Für viele Leute taugt das was. Und wir haben gestern hier bei einer Veranstaltung auch noch mit einem leitenden Bundestrainer aus einem ganz anderen Bereich, habe ich länger gesprochen, der sagte auch, ja, das kommt ja eigentlich noch alles on top auf die Förderung drauf. Ja? Es gibt halt ja so Zahlen und dann muss man ja sehen, dass eben die Polizei oder Bundespolizei, das Bundeswehr halt da ja auch noch erheblich Stellen bereitstellen. Nur wenn man selber nicht den Geist hat und sagt, okay, das ist jetzt auch für mich perspektivisch irgendwas, dann ist das, glaube ich, auch der ganz falsche Weg, weil im Prinzip würdest du ja eine Stelle dort irgendwie blockieren, wo du vorher schon wüsstest, okay, das wird nicht meine Reise, ja. Und mit der Bundeswehr, nochmal für euch zu Hause auch, das müsst ihr wissen, die Plätze sind relativ rar gesät und da ist der Leistungsanspruch schon recht hoch. Ja, also da sind die Anforderungen schon immens. Plus bei dir im Laufbereich sind natürlich jetzt auch die Kaderzeiten ja so krass angezogen. Da müsstest du ja schon deutlich Bestzeit laufen, also ne, Sekunden schneller laufen. Das heißt, es bleibt dir gar nichts anderes übrig. Aber warum hast du dann gleich einen eigenen Verein gegründet?
Ja, also das mit dem Verein kam eigentlich dadurch, dass so, ich glaube, generell in Lauf Deutschland so ein bisschen das Problem besteht. Es gibt halt entweder die großen Vereine oder halt sehr kleine Vereine, die dann halt auch nebenher noch eine breite Sportabteilung haben und wo es dann auch einfach nicht erwartet werden kann, dass man da komplett durchfinanziert wird als Sportler und es auch gar nicht der Anspruch, glaube ich, ist. Aber wir, also noch ein paar Freunde und ich, dachten uns halt, okay, irgendwie so laufen ist eigentlich mega geil. Und auch gerade so dieser Community-Laufbereich wird hier auch immer größer. Aber auf dem Track ist das eben noch nicht so. Und gerade auch mit dieser kreativen Ader, die du auch eben schon angesprochen hast, hatte ich halt auch mega Bock, so selber irgendwie da was aufzubauen, was Leute auch so ein bisschen inspiriert, so kleidungstechnisch angefangen, aber so über Social Media Content, einfach so dieses Vereinskonstrukt in Deutschland von Leichtathletikvereinen so ein bisschen neu denken und das so ein bisschen mehr in die Community bringen. Und wenn man da in ja schon gefestigten Strukturen versucht, da irgendwas aufzuziehen, funktioniert das halt nie, weil es, was ja auch in Ordnung ist, aber genau,
Weil
dann
es würde
habe
ja
ich dann
Veränderungen mit sich bringen.
richtig, und Veränderungen mögen wir gar nicht hier.
Ja, also, ich habe das ja mit ein paar gleichgesinnten Menschen in einem relativ kleinen Schwimmverein gemacht. Dann war halt irgendwann eine Situation, aber es war Zufall. Das war jetzt nicht, dass man gedacht hat, okay, wo wollen wir hin? Sondern es war Zufall, dass einfach ein Dissens entstand in der Leistungssportabteilung mit dem damals noch amtierenden Vorstand. Und dann musst du halt eine Mehrheit haben und musst im Prinzip den Vorstand halt komplett übernehmen. Ja? Anders wird es nicht gehen. Aber das Vereinsrecht hat ja so schöne Sachen wie Kassenwart, ne? Und Protokolle und sowas. Ja? Das gehört dann schon auch dazu. Ja? Aber gut, das war dir jetzt nicht ganz fremd aus deinem Studium, nehme ich an. Ne?
Nee, also tatsächlich ist es auch ganz gut, dass wir mehrere Leute haben und jeder so ein
Ja,
bisschen seine
verstehe
Stärken
schon, du
einbringen
hast
kann.
Leute, die das machen. I got you.
Ja, ich bin nicht derjenige, der den Kassenrat macht, nee. Aber ja, genau. Also, wie gesagt, wir teilen uns da ganz gut auf.
Ja, weil du sagtest, ich will da nochmal kurz einhaken mit dem Punkt, sagen wir mal, staatliche Sportförderung, haben wir schon gesagt, Polizei oder Bundeswehr. Das ist auch was, wo, glaube ich, viele sich nicht, also viele Fans oder Zuhörer hier nicht so die hundertprozentig Gedanken darüber machen. Also bei der Bundeswehr, haben wir schon erläutert, ist ja so, das hängt sehr stark A, mal mit der Kaderzugehörigkeit ab und B, mit dem Ende deiner Karriere sozusagen. Ich glaube, es gibt so eine Übergangsfrist noch, wo du 1 oder 2 Jahre so eine, weiß nicht, Unterstützung bekommst oder dass du dich weiterbilden kannst oder irgendwie sowas. Bei der Polizei ist es natürlich grundsätzlich mal so angelegt, dass du danach ja dann Polizist bist oder Polizistin. Es gibt wenige Kollegen von früher, Robin Schimbera ist einer, der mir einfällt, der, glaube ich, dann später tatsächlich den Beamtenstatus wieder quittiert hat und jetzt irgendwas auch in der Wirtschaft macht, keine Ahnung. Aber das ist natürlich, die Mehrheit verbleibt dann, glaube ich, im Polizeidienst, was ja gar nicht mal schlecht sein muss, wenn es für die Leute passt, so, ne, du bist dann verbeamtet und keine Ahnung. Und es gibt ja inzwischen auch Sportfördermodelle in manchen Bundesländern, nicht überall leider, aber wo du ja auch theoretisch im, glaube ich, im gehobenen Dienst da aufgehangen bist, sozusagen, und jetzt nicht im mittleren Dienst und so. Aber bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich habe mich da nicht drin gesehen, auch nicht danach drin gesehen, sozusagen. Und ich bin auch heute froh, mir diese Art von Selbstständigkeit bewahren zu können. Viel Auswahl ist ja trotzdem nicht. Selbst wenn du sportlich, sage ich jetzt mal, wie soll ich sagen, wenn du sportlich erfolgreich genug bist und alle Kaderzugehörigkeiten hast, die du brauchst, gibt es ja trotzdem jetzt nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Da muss man ja schon reinpassen, sozusagen. Wie läuft es sonst so? Also ich meine, die viele Athleten haben ja dann zumindest mal einen Athletenmanager, der sich in aller Regel um diese Rennthematiken kümmert, hoffentlich bestmögliche Rennoptionen zu finden und dich da reinzubringen. Ist auf der Bahn übrigens auch gar nicht mal so einfach, Leute. Marathon können vielleicht 200 Leute im Elitefeld sein, wenn es ein großer Marathon ist. Und du kannst zumindest starten, auch wenn du dann vielleicht keine Reichtümer bekommst. Aber auf der Bahn natürlich insofern schon mal ein bisschen schwieriger, weil in der Regel nur 12 bis wahrscheinlich maximal, manchmal 15 vielleicht bei belgischen Meetings, Athleten irgendwo auf so einer Bahn stehen können. Und da natürlich der Kampf um diese Plätze extrem hoch ist. Hast du noch ein anderes Management sozusagen, was sich bei dir so um Vermarktungsthemen kümmert? Hast du Partner, die dich unterstützen oder den Verein unterstützen beispielsweise?
Also grundsätzlich für die Rennen habe ich einen Manager. Genau. Für diese ganzen Marketing-Sachen habe ich das weitestgehend eigentlich selber in die Hand genommen. Für den Verein, auch wie gesagt, ich bin nicht der Hauptansprechpartner, wenn es um so Sponsoren und so im Verein geht. Tatsächlich bin ich auch richtig dankbar, weil mein Vater, der auch so ein bisschen der Jurist ist und da sich ganz gut auskennt, da relativ viel in die Hand nimmt. Genau, was so die ganzen Social Media Sachen und so angeht, mache ich das selber. Ich bin bei einer Agentur, was Modeling angeht, und da bin ich mit einem sehr guten Kumpel reingerutscht, der da auch jetzt mittlerweile in der Agentur beim Influencer-Marketing oder irgendwie so im Lead ist. Und den kann ich halt jederzeit fragen, was eigentlich immer sehr angenehm ist. Genau, aber so grundsätzlich die ganzen Marketing- Auftritte und so, habe ich gesagt, regel ich selbst, weil ich auch selbst bei mir ist immer so, mein Terminkalender ist sehr wüst, sage ich mal. Also ich bin so, das ist jetzt auch zum Beispiel hier gepasst hat, so hat mega gut reingepasst, so, und ich bin dann so, ja, let's go. Aber ich mag es nicht, dann so über 10 Ecken dann so zu kommunizieren, okay, und was ist da jetzt? Ah, nee, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm und so. Genau, und habe gedacht, das passt einfach gut, wenn ich selber mache.
Solche Leute brauchen wir. Viel mehr. Ja, also genau. Wir jetzt, genau, persönlich als Podcast, aber wir leben also davon.
Wir hatten, ja. Einmal hatten wir den Fall, wir werden natürlich keine Namen nennen, das gehört sich nicht, aber wir hatten, Gott sei Dank, das ist eigentlich das Geile an der Laufszene, auch egal, was die Leute für sportliche Erfolge schon hatten, dann werden ja schon auch, oder auch im Triathlon-Bereich, auch Olympiasieger oder Ironman-Weltmeister, alles Mögliche. Das war in aller Regel aufgrund des persönlichen Kontakts extrem unkompliziert und die Leute hatten einfach mal Bock. Einen Fall gab es, Ralf, du wirst dich erinnern, da hat das, glaube ich, in Summe 12 Monate gedauert, bis es dann soweit war. Ging nur, weil wir über einen Sponsor gegangen sind, anlässlich eines großen Laufevents, wo wir gesagt haben, wir hätten diese Person gerne bei unserem Podcast. Und dann war, glaube ich, damals requested, dass wir einen Fragenkatalog vorab einreichen, wo wir gesagt haben, hell no. Also,
wir hätten das ja sehr, sehr gerne gemacht, aber wir haben keinen. Das ja, genau.
Nimmt auch ein bisschen den Vibe von dem Format eines Podcasts, wenn du da irgendwie so alles vorgeskriptet ist. Irgendwie haben wir gesagt, nee, dann also entweder so oder ja, ihr könnt das gern vorab zur Freigabe noch bekommen, aber das ist ja schwierig sonst. Das verkompliziert es manchmal, glaube ich, auf jeden Fall.
Manchmal fragen wir ja tatsächlich auch unsere Community, ja, weil wir auch wissen wollten, zum Beispiel in der letzten Woche haben wir ja gefragt, ja, was wollt ihr eigentlich sehen von einem Marathon? Ja?
In der Übertragung.
Und das ist ja letztlich auch der Ansatz gewesen, warum du gefragt wurdest, von Adidas da teilzunehmen, weil das ist ja auch logischerweise ein Versuch, in die Seele des Laufens, in natürlich auch in Bereiche des Feldes einzudringen, die nicht die Spitze sind, ja? die nicht die Zeitenjäger vorne sind, sondern was passiert eigentlich dahinter? Ja, also die ganz hinten sind nochmal eine andere Hausnummer, ja. Die werden aber durchaus schon mal ja mitgenommen, ja. Aber Menschen, die in 3,20 losrennen und denken, geil, das ist schön hier, ja, und dann in 4,20 ankommen, weil sie dann festgestellt haben, nach Kilometer 37,5, oh, ist doch schwer, ist doch lange, ja. Welcome to this world, Mark, ja.
Allen schon passiert.
Und natürlich auch tatsächlich ja, du hast ja da sehr viel aus dem Marathon. Ja, was passiert da eigentlich? Ja,
genau,
dass du halt auch diese Kommunikation mit den Leuten und so weiter, das ist es ja, was man versucht da abzuholen. Ja, also das sind ja auch schon Sachen, die wir versucht haben rauszukitzeln, weil was wollen die Leute wirklich sehen, wenn ein Marathon geguckt wird? Wollen sie jetzt vorne sehen? Na klar, wollen wir das irgendwie vorne sehen? Das ist ja Leistungssport, ja, das ist ja ein Wettkampf. Ja, es geht ja um den Sieg beim größten deutschen Laufereignis jetzt. War es auch noch Jubiläum und so weiter. Das kommt ja alles dazu. Aber dahinter sind nochmal 35.000, ja, oder 40.000, die laufen. Das sind ja 40.000 Geschichten. Ja, unterschiedlichste Art. Ja. Und nimm nochmal unsere Leute so mit, die so klug sind wie ich und nicht Marathon laufen. Ja. Was war das, was da so an der Strecke passiert und was hat dich jetzt auch noch nachhaltig so Bilder, die da dir entgegengeflogen sind, beeinflusst und beeindruckt?
Lass uns eine Minute vor auf der Strecke beginnen, nämlich wie ist es, diese One Minute to the Start, stehend direkt hinter der Elite, die Siegessäule im perfekten Marathonwetter, im Sonnenlicht glänzen, dann kommt diese ich weiß gar nicht, wie der typische Berlin-Marathon-Sound, und dann kommt diese 30 Sekunden, und dann, wie war das so? Da fangen wir am besten schon an eigentlich.
Ja, ich würde sogar noch ein ganz kleines bisschen weiter vorne anfangen.
Ja, gerne.
Also erstmal ganz kurz vorher, ich glaube, ich bin als Kind wahrscheinlich irgendwie auf den Kopf gefallen oder so, weil die, wie du schon sagst, irgendwie mit der Intelligenz, ich kein Marathon laufen, wurde ich dann doch nicht gesegnet. es war so, es geht ja um 9.15 Uhr war ja Start. Und es war jetzt nicht so, ich kenne das klassisch vom Track halt so, man macht sich eine Stunde vorher warm, man läuft sich ein, dehnt sich, bla bla, aber ich dachte mir halt auch, ey, es sind 42 Kilometer, so, ich habe jetzt keinen Bock hier schon so 6 Kilometer einzulaufen, das ist ja, also irgendwo macht gar keinen Sinn. Dann bin ich, hatte vorher noch so kurz Appearance, wo ich sein musste bei der Adidas Sportspace. Und dann war es halt, da war es schon irgendwie.
Du warst noch bei der Sportspace an dem Morgen, das ist doch in Kreuz.
Nicht Sportspace, sondern Racebase. Sorry.
Okay, ich dachte gerade, da hast du noch eine Dreiviertelstunde durch die Stadt.
Nee, es war beim Reichstag davor.
Okay.
Da war es irgendwie so Foto, bla, bla. Und dann hatten wir dann irgendwie eine Good Time und dann war es irgendwie so, oh ja, müsst doch langsam los. So, ja, stimmt. Und habe ich dann mit Roman getroffen, das war irgendwie so 8 Uhr 45 oder so. Okay. Und alle
Leute. Aber ihr hattet noch Klamotten an, ne? Also noch nicht die.
Ne?
Weil es war ja frisch. Genau. Ne? Es war erfreulich frisch, ne? Ja.
Ist tatsächlich, also in der Menge dann gestanden, im Startbereich ging's, aber als wir uns so Race Ready angezogen haben, dachte ich auch so, hui, habe ich jetzt, also war ich glaube 7 Grad oder so.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall dann schnell umgezogen und alle anderen, die da, mit denen wir waren, die waren halt so Startblock D oder so und die haben halt ein bisschen länger Zeit gehabt.
Stunde noch.
Ja, und wir dann, okay, so, wir müssen jetzt so ein bisschen beeilen, sind dann halt los durch diese Massen, man kommt da ja nicht durch. Wir sind dann wirklich so durchs Unterholz, so am Zaun entlang gequetscht, also versucht lang zu rennen. So wirklich mitten dann auch irgendwie, irgendwann ist man dann so ein bisschen in diesen freieren Bereich dann reingekommen. Aber da wussten wir auch nicht so genau, okay, wo ist jetzt der schnellste Weg nach relativ weit vorne, sind dann halt so wirklich mitten durch diesen Wald. Rechts und links noch Leute, die überall auf Toilette gegangen sind. Oh, sorry Leute, wir müssen ja kurz durch. genau. Und standen dann irgendwann einfach ganz vorne am Zaun. Also, okay, gar nicht schlecht. Wirklich so direkt hinter der Elite. Und sind dann da mit mehreren über den Zaun drüber und standen dann halt so, haben uns so ein bisschen in die Mitte reingestellt und standen dann so mitten im Getümmel. Beziehungsweise sehr weit vorne, aber so hinter uns wurden also Absperrungszäune einfach rausgereicht, weil die Leute halt da irgendwie Platz brauchten oder noch durch wollten auf die andere Seite. Ja, es war wie so eine Hooligans-Fußballszene eigentlich. Also wirklich richtig, richtig wild. Aber so good vibes only. Also die Leute waren alle so mega gut drauf, alle richtig hyped. Dann haben wir halt so standen da, es war noch irgendwie so fünf, sechs Minuten bis zum Start. Oben lief da ja so ein Countdown. Und sind dann da mit Leuten so ins Gespräch gekommen und haben so gefragt, ja, wie schnell wollt ihr, oder die meinten, ja, wie schnell wollt ihr denn laufen? Und wir so, so 2:40. Und dann war halt so der Konsens von allen Leuten, die um uns rum waren, so, ja, unter 2:20 bis 2:23. Und wir dachten so, Alter, was haben wir hier getan? als dann runtergezählt wurde, ich habe tatsächlich noch meine Schuhe nochmal neu gebunden, als wir schon bei so einer Minute waren oder so. Und Romain sieht mich dann schon so an meinem Shirt, es geht los, die laufen uns um. Ich so, ja, ich schaff das. Und dann irgendwie so mit 10 Sekunden to go war ich dann auch ready. Ja, und der Start war auch echt sehr wild. Also ich frage mich, wie die Ordner da so unversehrt rausgekommen sind. Also die wurden komplett über den Haufen gerannt. Und dann halt, also ich glaube, wir waren schon diejenigen, die wahrscheinlich so mit am lautesten darum geschrien haben, weil wir auch so jetzt nicht wenn ich jetzt mega locked in gewesen wäre und gesagt hätte, okay, ich muss so und so schnell laufen, dann gehe ich natürlich anders an so ein Rennen ran. Aber wir waren ja da für die Vibes eigentlich. Und ja, es war schon krass, also dass man dann so links, rechts so endlos viele Leute einfach um einen dann rumrennen, so halt manche auch mit Kamera, dann sind ja auch also auf beiden Straßenseiten die ganzen Zuschauer und die stehen ja auch direkt, wirklich direkt dran und gerade im Startbereich ist ja auch mega packed gewesen. Ja, es hat, also muss man selber einfach gemacht haben, um das, glaube ich, so mitfühlen zu können, aber war schon sehr, sehr, sehr cool. Ja, und dann, also das war so ein bisschen der Start. Und dann im Laufe der Strecke, wie gesagt, also ich habe es gar nicht geglaubt, dass das so beibehalten wird. Ich kenne es so ein bisschen vom Frankfurt-Marathon als Zuschauer, dass dann auch, wenn es so ein bisschen weiter rausgeht, ja, auch einfach mal Strecken gibt, wo keine Leute an der Seite stehen. Aber das gab es einfach nicht. So, ich habe immer drauf gewartet, so, ja, wann kommt denn so ein Abschnitt? Aber den gibt's nicht. Also es waren wirklich so viele Leute und gerade in so langgezogenen großen Kurven, an, weiß nicht, so 6, 7 Stellen, da standen also unendlich viele Leute und wir halt dann auch in unserer Euphorie so an den Zaun rangelaufen, Leute abgeklatscht, nochmal so die Crowd animiert und das war halt auch mega cool, weil ich glaube, also wahrscheinlich hinter uns kaum mehr an irgendeiner Stelle, vor uns vielleicht bei der Elite, aber weil wir halt so die Crowd auch so richtig aufgepeitscht haben und dann so angeschrien haben, so make some noise und halt irgendwie so mitgenommen haben, sind die halt auch mega abgegangen und jedes Mal, es war wirklich jedes Mal so, immer wenn wir das dann halt gemacht haben und es halt richtig laut wurde, sind wir direkt von so einem 3,24er Schnitt oder so auf so einen 3,10er Schnitt runter. Und dann war halt auch mal so ein 600 Meter Abschnitt, so ein 3,04 oder so. So schnell laufe ich nicht mal 1000er Raps eigentlich. so ging das eigentlich die gesamte Strecke bis Kilometer 30, 35, dann habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, Romain, dann weiter, bei 35 haben wir uns getrennt. Und dann hatte ich eine schwierige Zeit auf den letzten 9 Kilometern.
Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aus deiner Sicht, wie das sich erstmalig anfühlt, weil das ist ein anderes Feeling, glaube ich. Ich meine, du hast natürlich jetzt nicht mehr Messer zwischen den Zähnen da gefeilt, um jede Sekunde wahrscheinlich, aber es ist trotzdem, ich will den Unterschied darauf hinaus, es ist anders, ob du bei einer 1500 irgendwie die letzten 300 ballern musst, was auch maximal eklig sein kann, aber es ist ja auch eine Mischung aus diesem Erschöpfung und diese Gewissheit, das ist aber noch scheiße lang irgendwie, was, glaube ich, eine große Herausforderung ist. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch die Frage, wie hast du dich denn eigentlich verpflegt? Weil, ich meine, das schien jetzt ja insgesamt eine relativ spontane Aktion gewesen zu sein. Hast du dir da im Vorfeld nochmal irgendwie ein paar Gedanken gemacht? Weil an der Strecke gibt es nicht viele Gels. Also ich glaube nur dieses Morten-Ding, das ist ja bei Kilometer, weiß ich gar nicht, Halbmarathon erst. Ach, ja, 25, ja, genau. 27, 28, ja. Oder 27, ja, genau. Das ist ja relativ spät. Davor gibt es Wasser und Tee. Und ein ISO, glaube ich, maximal. Das wird jetzt aber nicht aber wahnsinnig
Bananen,
viele
Energie. Bananen gibt es schon. Ja?
Wenig. Aber, also ich habe wenig, oder ich habe das auch ignoriert.
Ich würde ja nie Bananen.
Ist ja, glaube ich, auch nicht schlechteste, ist ja die schlechteste Choice, die man nehmen kann beim Marathon, wenn man zumindest schnell laufen möchte. Wie hast du dich da, hast du irgendwie dann noch spontan irgendwie Gels organisiert, oder?
Ja, also es war, ich meine, also so spontan war es jetzt nicht, dass ich in Berlin angekommen bin und direkt in die Stadt gegangen bin. So, ich war ab Mittwoch schon in Berlin, tatsächlich auch mit sehr viel Programm vorher schon drum und dran. Wir waren, glaube ich, auch jeden Tag abends noch weg. Ich hatte 4 Gels, die ich mitgenommen habe, also beziehungsweise die wir vor Ort organisiert haben, mal mit aufs Rennen genommen habe. Mhm. Und dachte mir so, okay, alle 10 Kilometer dann ein Gel plus an der Mortenstation haben wir noch mal eins bekommen. Nee, weil ich hatte 3 und an der Mortenstation habe ich noch mal eins genommen. Mhm. So. Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt zu trinken, muss ich sagen.
Das haben wir häufiger schon gehört hier.
Ja, aus Flaschen, so gar kein Problem. Aber ich habe das auch, ich habe nie ein Gel jemals im Training benutzt. So, ja. Also mein längster Lauf normalerweise sind so 20 Kilometer, normalerweise vielleicht 18 so. Also da braucht man ja nicht zwangsläufig in die Pflegung. Ja. Aber so die Gels, die gingen eigentlich ganz gut. Ich habe so ein bisschen Magenprobleme dann bekommen, so bei 30, dann habe ich auch keins mehr gegessen, außer einmal stehen geblieben bin noch so ein bisschen, aber das war mir dann auch zuwider. Aber mit dem Trinken, ich habe halt versucht, dann so aus diesen Plastikbechern irgendwie so ein bisschen mir das Wasser in den Rachen reinzuschütten. Das ist meistens aber ins Gesicht gegangen. Und spätestens, als ich bei irgendeiner Station mir so einen Morton-Iso-Drink genommen habe.
Stimmt, das gab's noch, stimmt.
Genau, ich habe den komplett in mein Gesicht verschüttet. Mein gesamtes Gesicht hat geklebt.
Geklebt?
So, ja, weil es einfach, also ich weiß nicht, wie man aus einem Plastikbecher bei einem 23er Schnitt irgendwie vernünftig trinken soll. Das habe ich noch nicht.
Das sollen Leute, die sich das üben vorher.
Ja,
na, gut. Aber ich sag mal so, also da hat Marc auf jeden Fall einen sehr validen Punkt. Ich meine, ich bin ja jetzt wirklich sehr, sehr gemütlich dieses Jahr gelaufen und auch mit Kai Pflaume letztes Jahr in New York, war natürlich auch, hat ja nichts mehr mit dem Wettkampfrennen zu tun, yeah, wie früher. Und also selbst da, mit Kai war es ein 5er-Schnitt, jetzt war es ja sogar ein 6er-Schnitt oder sowas, das geht relativ gut, dass du dann einen Becher, den trickst du ein bisschen zusammen und du hast ja dann aber auch nicht mehr, bei weitem nicht mehr diese krasse vertikale Bewegung, die du natürlich schon hast oder zumindest wesentlich mehr hast, wenn du halt einfach wahnsinnig viel schneller rennst. Und ich habe mir auch gedacht, Alter, bei 3,20, how? Also wie soll das denn funktionieren irgendwie, dass du greifst den Becher schon mal mit dieser Geschwindigkeit, dann ist der Becher, der ohnehin schon nicht ganz befüllt ist, schon mal nochmal 50% leer. Und die restlichen 50%, die leerst du entweder auf dein Trikot oder ins Gesicht rein. Also das ist wirklich ein richtiger Pain.
Ja. Ich habe dann auch, also
irgendwie kommt das halt dann schon auf 9 Kilometer hinten leiden, ne? Also wenn man nicht genug drin hat an Energie. Ey,
ist so. Also ich weiß nicht, ob das rein die Verpflegung war oder einfach die extrem schlechte und mangelnde Vorbereitung.
Ich habe auch das Gefühl, dass du die eine oder andere Energiequelle unterwegs anders investiert hast als nur in Laufen.
Definitiv.
Das
definitiv
kommt ja noch dazu, ja.
Ich glaube, all in all, also ich wusste mit hundertprozentiger Sicherheit schon bei Kilometer 15, dass ich explodieren werde. Das war mir so.
Deswegen habt ihr noch attackiert, wie man im Video gesehen hat.
Ja, er hat attackiert.
Ich weiß.
ich dann schweren Herzen. Ich wusste, dass ich leiden werde, aber ich habe das mutwillig in Kauf genommen, weil die Vibes halt wirklich so nice waren und ja, also wenn man da auch in dem Schritt dann drin ist, so gerade zu zweit, also ich dachte tatsächlich, dass es sogar schon ein bisschen früher kommt, dachte aber nicht, dass es wirklich so krass hart wird.
Wie hast du es erlebt? Wie hast du das erlebt? Weil es gibt unterschiedliche, ich glaube, Wahrnehmungen, deswegen bin ich sehr gespannt, was bei dir war. Also es kann ja von jetzt auf gleich sein oder so ein schleichender Prozess und irgendwann denkst du einfach, du kriegst gefühlt dein Bein einfach nicht mehr vom Boden weg, weil es so wie mit Blei ausgegossen ist.
Das ist die perfekte Beschreibung. es gab unterschiedliche Phasen, muss ich sagen. Ich glaube, so beim Halbmarathon habe ich mich noch gut gefühlt, aber da habe ich schon so gemerkt, okay, so es wird sicher passieren. Bei so 28, 29 wurden meine Beine so ein bisschen schwer, aber so, man konnte noch locker weiter den Schritt laufen. Und dann so bei 31 hat es angefangen, 32 so, dass auch wirklich einfach die Beine, so wie du schon sagst, einfach so, boah, es war schon echt schwer, die dann so voreinander zu setzen. Das Witzige war, organisch war ich absolut fein. Also ich habe bei Kilometer 40, es sind so viele Bilder bei Kilometer 38 bis 40 in den Cheering Zones entstanden, wo ich super frisch aussehe und auch da noch so die Zuschauer mitgenommen habe und alles, aber ich einen der schlimmsten Schmerzen überhaupt in meinen Beinen hatte. Und es ist dann tatsächlich so weit gegangen, dass ich ich hasse es, beim Laufen stehen zu bleiben. Im Training bleib sehr, sehr, sehr selten stehen. Und nur wenn ich vielleicht mal auf Toilette muss und auch sogar an Ampeln, also dann laufe ich lieber einen anderen Weg oder so.
Und du bist bitte kein Ampeljogger. Der steht da und weiter auf der Stelle.
Das geht zu weit.
Danke.
Nein, aber in einem Rennen ist mir das auch noch nie passiert. Aber es gab keine andere Möglichkeit, als ich bin, glaube ich, 4 oder 5 Mal stehen geblieben. Dann immer am Anfang habe ich mir gesagt, okay, nur an der Trinkstation, und dann habe ich halt da normal getrunken, bin dann da weiter, also das war auch witzig, weil da sind ja alle mit 3,20er Schnitt dann vorbeigelaufen, und dann komme ich da, so, bleib einfach ganz, ganz gemütlich stehen, nimm den so den Becher aus der Hand, so, oh, danke, so, weil ich konnte auch ja ganz normal reden, ich hatte ja keine krasse Atmung oder so, mir ging es einfach nur, meine Beine waren einfach stehen, so, oh, ja, danke, so getrunken, so weiter vorspaziert, bis zum Mülleimer reingeworfen und weitergelaufen. Genau, da habe ich bei Kilometer 40 noch Freunde von mir getroffen, mit denen habe ich noch einen kurzen Chat gehabt, weil ich dachte, okay, ich will mir die Pause jetzt auch, also so, ist eh nur zuträglich, wenn ich jetzt kurz noch stehen bleibe, weil ich 500 Meter später eh hätte Pause machen müssen. Habe ich dann aber auch nochmal gemacht, weil dann bin ich, glaube ich, weil es so ein bisschen längere Pause war, ich glaube so eine Minute oder so, und dann bin ich weitergelaufen, 500 Meter später, mir ist mega heiß geworden, ich habe nicht mehr richtig gesehen, bin so in die Bande reingekippt. Das war dann gar nicht mehr so spannend, spaßig.
Das kennt Philipp auch ungefähr diese Kilometeranzahl in Berlin.
Ja, ich kenne sogar das Foto von damals. Ähnliche
Kilometer gewesen auf jeden Fall damals, ja.
Ja. Dann bin ich da, stand ich da halt, habe da nach Wasser gefragt, hat mir jemand so ein Pappding in die Hand gegeben. Und dann bin ich, das war bei 40,6 oder so, und dann bin ich 400 Meter gegangen bis zu dem Schild, weil ich ihm gesagt habe, ey, es kann nicht sein, es ist noch 1 Kilometer, so raff ich jetzt. so, aber es ging nicht. Und dann ist neben mir so ein Dreh aus New York gewesen, der da irgendwie Zuschauer war, und der hat mich die ganze Zeit versucht, überredet, weiterzulaufen. Und meinte so, ey, there are only so few people in front of you, you can still make it. Like, come on, we go together. And he was like, bro, please, just like, I just want to walk. Let me in peace. Ja, dann bin ich wirklich bis zu diesem Schild dann gegangen und habe dann mit jeglicher Willenskraft, die dann noch übrig war, gesagt, okay, bis zum Ziel jetzt so irgendwie. Ich erinnere mich auch nicht richtig, wie ich durchs Brandenburger Tor gelaufen bin. Also ich weiß so, dass ich da lang gelaufen bin, aber ich habe es jetzt nicht so visuell vor Augen, weil dann alles, also hat sich nur noch alles gedreht. Bin im Ziel dann angekommen und ich war echt heilfroh, dass ich dann da war, und dann hat es auch erstmal gereicht.
Ja, aber ich finde das geil, deshalb habe ich dann nochmal nachgefragt, weil es denken ja zu viele, ach, man kann das mal machen. Ja, und nochmal Leute, totaler Respekt vor allen, die es machen, in welcher Geschwindigkeit auch immer. Wenn auch ein Profiläufer wie Marc ja da hinten so leiden muss, das heißt halt was. Ja, das heißt, es ist eben nicht mal eben Marathonlaufen. Ja, das sind ein paar andere Gesetzmäßigkeiten, die da sind. Man lernt sich, seinen Körper und so wahrscheinlich auch ganz anders kennen. Ich habe das ja da hinten noch nie erlebt. Brauche das auch jetzt ganz dringend nicht für mein Leben. Ich komme auch so ganz einigermaßen okay klar mit meinem Leben. Ja. Ihr offensichtlich nicht. Deshalb läuft ihr Marathon. Nein, Gott. Ja, nochmal machen oder nochmal anders machen?
Ja, wahrscheinlich, das ist jetzt eine fiese Frage. Also, ja, nee, also mit der Experience. Und heute ist Mittwoch. Gut, heute vielleicht ein bisschen besser wieder von Beinen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Treppen Marc heute früh schon zurücklegen musste. Da müsstest du wahrscheinlich erst in 2 Wochen nochmal fragen, ob das potenziell nochmal vorstellbar ist. Weil aktuell wahrscheinlich jetzt eher nicht ganz so dringend eingeplant für die nächste Zeit.
Tatsächlich.
Läufst du in Frankfurt, bitte?
Genau, komm, let's go. Da sind auch noch 20 Tage.
Ja, genau.
Nee, ich habe direkt, also was ist direkt, so 15 Minuten oder so nach dem Ziel, 20 Minuten nach dem Ziel, mit meiner Freundin und meiner Fam auch telefoniert gehabt. Und ich fand halt, also trotz dieser unglaublichen Schmerzen, mega, mega cool. Und ich habe direkt gesagt, ich will safe nochmal machen. Ich glaube, also so wirklich so die letzten 3 Kilometer, das kann ich mir sparen, so das muss jetzt nicht per se sein.
Muss nicht nochmal sein.
aber also so generell die ganze Experience, es war hammer, hammer cool. Und ich glaube, so ein bisschen besser vorbereitet, so 6 Wochen auch mal irgendwie gezielt, also mit auch ein paar längeren Läufen, so mit richtiger Verpflegung. Ich glaube, so dann würde das besser laufen. Ich meine, es ist halt immer noch eine Frage des Anspruchs so. Weil wenn man sich dann eben dementsprechend besser vorbereitet, ist man wahrscheinlich auch eher, also da fehlt halt so diese krasse Lockerheit, die wir jetzt halt hatten, und dann landet man wahrscheinlich am selben Punkt, weil man dann halt eben den Anspruch hat, so die bestmögliche Version seiner selbst zu sein, genau, die ich jetzt so nicht hatte.
Das ist interessant, dass du das jetzt schon sagst, nach dem ersten Marathon, den du jetzt so halb spontan, sag ich jetzt mal, irgendwie und jetzt nicht so richtig vorbereitet sagst, weil das ist nämlich genau die Krux. Also es gibt drei Ebenen, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel den Marathon, den ich jetzt gelaufen bin, für einen guten Zweck, okay, und natürlich ganz, also viel doppelt so lange, wie ich sonst früher Marathon gelaufen bin, den habe ich auch nicht vorbereitet. Also trotzdem don't do this at home, aber der letzte Lauf, der über 30 Kilometer war, musste ich mir danach überlegen, das war der New York Marathon mit Kai. Letztes Jahr im November. Also ich habe seitdem kein 30 mehr gemacht. Ich fühle jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt in meiner Sportrente muss ich jetzt nicht mehr ständig irgendwie 30 Kilometer Läufe machen, weil für was? Das ist schon so. Ja, und dann das aber jetzt so durchzujoggen, sage ich jetzt mal, das ging Punkt 1. Ich habe mich relativ gut verpflegt oder habe mir das halt auch viele Gels mitgenommen und so. Und klar merke ich jetzt meine Beine ein bisschen, aber viel weniger schlimm, wie ich das erwartet hatte. Aber der andere Punkt ist natürlich, wie du sagst, ich glaube auch, wenn du jetzt nur gesagt hättest, ich laufe einen Viererschnitt durch, more or less unvorbereitet mit dem 31er, wärst du auch viel besser durchgekommen. Vielleicht trotzdem hinten raus. Also ich glaube, dieses Energetische, weil dieses das Bein ist so zugehen, hat oft auch mit einem Mangel an Energie dann irgendwann zu tun und natürlich auch vielleicht kleiner Mangel an nicht so viele lange Läufe, dass die Muskulatur das gewohnt ist. Du wärst aber wahrscheinlich insgesamt jetzt vom Bewusstsein wärst du wahrscheinlich besser über die Ziellinie gekommen, sozusagen, weil du natürlich jetzt für das, wie du dich vorbereitet hast, extrem schnell gelaufen bist. Und selbst mit diesen von dir geschilderten Gehpausen, Leute, lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen, 2:27 mit gefühlt die letzte Hälfte spazieren gehen und mit Leuten sprechen. Also da kriegt ihr ein Feeling dafür, wie krass das eigentlich war. Aber, und das hast du schon sehr richtig erkannt, das bedeutet nicht, dass wenn man sich sehr viel besser vorbereitet, dann verschiebt sich meistens auch der Anspruch, den man an sich selber hat. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da wirst du, wenn es schlecht läuft, die genau gleiche Experience wieder machen, nur auf einem vielleicht noch schmerzhafteren Level, wie die du heute schon gemacht hast, weil du natürlich dann unbedingt ans Limit gehen willst, sozusagen. Und die rote Linie ist noch viel dünner, weil wenn du dann irgendwo mal einen Fünferabschnitt irgendwie über deinen Fähigkeiten rennst, kann das schon ausreichend sein, dass dir das Genick bricht. Und dann, sagen wir mal so, kann auch die letzten 5 bis 10 Kilometer auch ähnliche Erfahrung werden, auf jeden Fall.
Also ich würde vielleicht erstmal versuchen, diese 305-Abschnitte wegzulassen. Ja? Das wäre sogar meine Idee.
Anfang.
Und ein bisschen verpflegen und so. Aber also die Euphorie, das ist ja das, was dich da so gekickt hat. Ja? Also du hast ja irgendwie eine gute Ausschüttungen gehabt in deinem Hirn, ja. Absolut. Und sobald du anfängst, ernsthaft zu laufen, ist das ja leider ein Tack weg, ja. Es sei denn, du kommst halt fantastisch durch und machst dann nachher eine super Zeit, ja. Was ja auch passieren kann, ist ja klar. Also wir haben ja jetzt bei Ingebrigtsen und dir, ihr seid ein Niveau ja gelernt. Ganz so einfach ist es nicht mit Halbmarathon und Marathon, ja, auch wenn man geil schnell laufen kann. Jetzt nimm uns doch zum Abschluss nochmal eben mit. Madrid, Spanien, was erwartet dich da? Ja? Was hast du sportlich davor und mit wem geht es dann da zur Sache? Was ist da für eine Philosophie, die auf dich wartet?
Eigentlich habe ich nach diesem Jahr gesagt, weil ich dieses Jahr schon nochmal sehr viel investiert habe, dass ich so ein bisschen meine Prioritäten verschieben will, dass ich auch jetzt nicht nur alles auf die Karte Sport setze, sondern auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, so ein bisschen beruflich mehr investiere. Da ich halt in Madrid dann in der Gruppe bin, wird mir das wahrscheinlich sowieso per se leichter fallen, einfach so mehr Spaß an dem Ganzen zu haben. Ich werde aber, glaube ich, eher weniger in Trainingslager fahren, sondern das Ganze recht entspannt angehen. Aber ansonsten, ich werde mit einer sehr, sehr guten internationalen Mittelstreckegruppe da trainieren. Vielleicht nicht die Track-Nerds unter euch kennen, vielleicht Adrian Ben, das ist ein 800-Meter-Läufer aus Spanien.
Das ist einer der besten europäischen 800-Meter-Läufer, ja.
Genau, er ist in der Gruppe und da sind noch ein paar andere dabei, auch noch ein paar aus dem Nachwuchsbereich in Spanien. Und ich habe die in Font-Romeu kennengelernt im Trainingslager und durch meine spanischen Wurzeln und auch mal, also meinen spanischen Manager kenne ich sowieso den einen oder anderen Läufer aus Spanien und dann hat sich das so ergeben. Aber genau, die Gruppe ist mega, entspannt eigentlich, was eine Profi, also für eine Profigruppe, Die haben, ist mir auch persönlich sehr wichtig, haben jetzt nicht so dieses mega verbissene, so Leute machen sich mit Kopfhörern warm, trinken ihre Energy Drinks vor den Sessions und so. Sowas ist einfach nicht mein Vibe. Und die sind da easygoing. Genau, es ist ein neuer Trainer dann auch dementsprechend. Ich habe bisher eigentlich immer bei meiner Mutter trainiert, die früher auch Leistungssport auch auf einem guten Niveau gemacht hat. Und genau, ist jetzt irgendwie so ein bisschen einfach mal was anderes. Und habe jetzt auch meinen ersten Trainingsplan schon geschickt bekommen. Und tatsächlich von der Philosophie ist es sehr ähnlich wie das, was ich ohnehin schon gemacht habe. Ja, aber ich glaube, wie ich schon vorhin auch gesagt habe, dass ich so ein bisschen mehr über oben einfach probieren möchte. Und ja, dann schaue ich, dass ich also bis Ende März, Anfang April wahrscheinlich in Madrid verbringen werde. Und dann, wenn sowieso Richtung Wettkampf, wenn es Richtung Wettkampfsaison geht, werde ich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr dann in Deutschland sein. Aber das ist so erstmal die Laufrichtung. Und ich bin auf jeden Fall, ich freue mich sehr, sehr auf eine spanische Stadt, auf spanisches Wetter, spanische Leute, spanisches Essen. Genau, ich habe mal ein Auslandssemester auch in Sevilla gemacht und das war so mit die beste Zeit überhaupt. Und ich denke, dass es wahrscheinlich auch wieder in eine ähnliche Richtung geht. Ja, und dann mit viel Lockerheit und auch, wie gesagt, so ein bisschen ein paar andere Sachen nebenher. Schauen wir mal dann, was wird.
Bin ich ganz sicher, ob der Marathon jetzt schon auf deinem neuen Trainingsplan drauf stand? Ich fürchte nicht.
Nein.
Also in jedem Fall sagen wir erstmal herzlichen Dank für die Vibes, die, glaube ich, hier auch spürbar wurden, die du mitgenommen Absolut. Hast vom Abenteuer-Marathon laufen in Berlin. Ich bin auch relativ sicher, dass wir dich irgendwo in diesem Kontext dann nochmal sehen werden. Aber natürlich verfolgen wir auch deine Bahnkarriere weiter, weil das ja auch ein sehr, sehr spannender Weg ist, den du jetzt einschlagen wirst und willst. Dafür wünschen wir dir natürlich allen Spaß der Welt und ja, Madrid ist eine der geilsten Städte der Welt sowieso. Ja, verlauf dich nicht, dauert ja wie auch immer und ja, viel Glück einfach, ja, und viel Spaß. Und natürlich machen wir deine Social-Kontakte noch in die
Shownotes. Ja, unbedingt. Die werdet ihr in den Shownotes finden. Abonniert Marc gerne. Ich glaube, da wird es sehr, sehr spannende Einblicke geben, wie das dann in Madrid mit der neuen Trainingsgruppe so laufen wird. Darüber hinaus natürlich auch. Marc, ey, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. So spontan und ja, auch die alleine, wie du es erzählt hast, war auf jeden Fall sehr entertaining und cool. Und ich glaube, da haben sich auch viele Leute wiedergefunden, die vielleicht auch ein bisschen langsamer gelaufen sind, aber alle Gefühlswelten durchlebt, glaube ich, in Berlin. Ja, mega gut. Auch von mir natürlich alles Gute und ansonsten, ihr Lieben zu Hause, hören wir uns wie gewohnt nächste Woche Freitag. Passt auf euch auf bis dahin und ja, geht lauf.